Liebe Geschwister im Herrn, liebe Freunde, ich freue mich, mal wieder bei Ihnen zu sein heute Morgen. Es geht aber nicht um mich, es geht um die Worte unseres Herrn, die ich Ihnen heute Morgen weitergeben möchte. Es war ein Weg hierher, den wir bewahrt gefahren sind. Wir wussten letzte Woche noch nicht, wie wir gekommen sind, wie wir herkommen. An einem Tag haben zwei unserer Autos den Dienst versagt. Es war unser eigenes mit 310.000 Kilometer und das war der Wagen meiner Tochter und meines Schwiegersohns, Getriebeschaden, beide abgeschrieben. Ich habe mir keine Minute Sorgen gemacht, wie ich nach Riedlingen komme. Ich habe gewusst, der Herr hat eine Lösung. Und der Herr hatte auch eine Lösung durch meine Tochter, die im Autohaus arbeitet, sage aber jetzt nicht welches, Werbung wollen wir nicht machen hier. Aber meine Tochter, die hatte eine wunderbare Lösung, die aber offensichtlich meinen Fahrkünsten nicht ganz so getraut hat. Denn heute Morgen, als wir den Leihwagen von ihr bekamen, haben wir festgestellt, das ist ja ein Fahrschulwagen, der also auch auf der rechten Seite Kupplung, Bremse und Gas hat. Und mein Beifahrer, der hat es einmal ausprobiert, die Bremse hat sehr gut funktioniert. Also war ich in doppeltem Sinne bewahrt, einmal bewahrt von unserem Herrn, der mitgefahren ist und dann auch durch meinen Beifahrer, der alle Pedale auch gegenwärtig hatte. Besser kann es nicht kommen. Es kann natürlich auch sein, dass meine Tochter meinen Fahrkünsten nicht ganz getraut hat. Wir wollen heute Morgen hören auf ein Wort aus dem Galaterbrief im 4. Kapitel. Ich lese die Verse 21 bis 31. Paulus wendet sich hier an die Galater, die zurückgefallen sind unter das Gesetz, in dem sie wieder die alten Festtage und die alten Feste und Jahre gehalten haben. Und da schreibt er jetzt Folgendes im Rückbezug auf das Alte Testament. Sie wissen ja, die Juden fordern Zeichen und ein Zeichen ist der Schriftbeweis. Ist auch richtig so, bei den Juden muss man alles, was man behauptet, auch aus der Schrift beweisen können. Und das ist wichtig und richtig und gut. Und das tut der Apostel Paulus hier. Saget mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, habt ihr das Gesetz nicht gehört? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und den anderen von der Freien. Aber der von der Magd war, ist noch nach dem Fleisch geboren. Der aber von der Freien ist durch die Verheißung geboren. Die Worte bedeuten etwas, denn das sind zwei Testamente. Eins von dem Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches ist die Hagar. Denn Hagar heißt in Arabien der Berg Sinai und kommt überein mit Jerusalem, das zu dieser Zeit ist und dienstbar ist mit seinen Kindern. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist die Freie. Die ist unser aller Mutter. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, und brich hervor und rufe, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat mehr Kinder, viel mehr Kinder, denn die den Mann hat. Wir aber, liebe Brüder, sind Isaak nach der Verheißung Kinder. Aber gleich wie zu der Zeit, der nach dem Fleisch geboren war, verfolgte den, der nach dem Geist geboren war, also geht es jetzt auch. Aber was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Magdsohn soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht der Magdkinder, sondern der Freien. Wir wollen still werden vor Gott und wollen beten. Herr unser Gott, du Vater unseres Herrn Jesus Christus und dadurch auch unser Vater, wir sagen dir Dank für dein Wort, dass du uns nicht im Unklaren lässt über deine Pläne, die du mit uns hast, mit deinem Volk Israel und mit der weiten Welt. Wir danken dir, dass auch die Dinge, die uns täglich begegnen und die uns Ärger und Aufregung verursachen und gegen die wir uns wenden müssen, letztlich auch von dir kommen in dieser Endzeit. Wir danken dir, dass du uns aber auch die Kraft gibst, in dieser Zeit zu widerstehen. Und wir danken dir besonders, dass wir diesen Tag heute Morgen feiern dürfen, der dein Tag ist, Herr Jesus, wo du auferstanden bist am ersten Tag der Woche und ein neues Leben begonnen hast, das auch wir mit dir beginnen dürfen. Und lieber Herr, wir danken dir, dass du auch jetzt unter uns gegenwärtig sein willst durch deinen Heiligen Geist. Und darum bitten wir dich, gib du deinen Geist zu deinem Wort, dass uns dein Wort verändert, dass wir keine religiösen Leute allein bleiben, sondern dass wir geistliche, wiedergeborene, entschieden bekehrte Menschen werden, die dir gehören und die auch deine Kinder im Geistlichen sind. Wir danken dir, dass du für jeden von uns ein Wort hast. Bitten dich jetzt, dass du redest, dass ich nichts Eigenes bringe heute Morgen, sondern das, was du mich zu reden heißt, und dass dein Wort uns verändert. Gib dem Zuspruch, der Zuspruch und Trost und Ermutigung braucht. Gib aber auch Korrektur da, wo es nötig ist. Und gib, dass wir alle wachsen im Glauben, in der Lehre, in der Erkenntnis und vor allen Dingen in der Gemeinschaft mit dir. Das bitten wir von dir. Amen. Liebe Geschwister im Herrn, liebe Freunde oder wie Paulus schreibt, ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Wir haben heute Morgen ein Thema, religiös oder gläubig. Und ich lese dazu aus der Apostelgeschichte 9, die Bekehrungsgeschichte des Apostels Paulus. Ich lese die Verse 1 bis 19. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wider die Jünger des Herrn, und er ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe nach Damaskus, an die Schulen, also an die Synagogen, auf dass die so etliche dieses Weges fände, Männer und Frauen, er sie gebunden führte nach Jerusalem. Und da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde, und er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer sein, wieder den Stachel zu lecken. Und er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr aber sprach zu ihm, stehe auf und gehe in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt, denn sie hörten die Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde. Und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn aber bei der Hand und führten ihn nach Damaskus. Und er war 3 Tage nicht sehend und aß und trank nicht. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias. Zu dem sprach der Herr in einer Vision Ananias. Und er sprach, hier bin ich, Herr. Der Herr sprach zu ihm, stehe auf und gehe hin in die Gasse, die da heißt, die Gerade, und frage in dem Haus des Judas nach einem Saul von Tarsus, denn siehe, er betet. Und er hat gesehen im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wieder sehend werde. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört von diesem Mann, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat all hier Macht von den hohen Priestern zu binden, alle, die deinen Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm, gehe hin, Denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um seines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach: Lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst, dass du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllet werdest. Und alsbald fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er ward wieder sehend und stand auf und ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber war eine Zeit lang bei den Jüngern zu Damaskus. Herr, wir bitten dich, kehr, o Jesu, bei uns ein. Komm in unsere Mitte. Wollest du unser Lehrer sein, hör der Demut bitte. Deines Wortes stille Kraft. Sieh die neue Menschenschaft. Bilde Herz und Sitte. Amen. Ihr lieben Geschwister im Herrn, liebe Freunde, religiös oder gläubig, so ist heute Morgen unser Thema. Paulus war ja vor seiner Bekehrung ein hochreligiöser Mann gewesen. Er schreibt darüber auch im Philipperbrief im 3. Kapitel ein wenig. Er war am 8. Tage beschnitten, er war ein Pharisäer, er stammte aus dem Stamm Benjamin, wo auch der erste König Saul, der erste König von Israel herstammte, und deshalb hat er auch den Namen Saul bekommen, der Erbetene, der Begehrte, der Erfragte, so heißt es jedenfalls im Namenslexikon. Er hat dann später studiert bei einem der größten Schriftgelehrten jener Zeit, bei Gamaliel, er schreibt davon auch im Philipperbrief. Ist ja heute so, dass wir ein wenig die Pharisäer immer so von der Seite her ansehen, immer etwas negativ ansehen. Aber die hatten durchaus etwas Positives. Allein schon der Name Pharisäer, Abgesonderter. Ich bin um Gottes Willen abgesondert von der Menge, von der Masse, von der Völkerwelt. Pharisäer. Die Pharisäer haben das ernst genommen, was Gott im Alten Testament zum Volk Israel gesagt hat: Ihr sollt mir sein ein heiliges Volk, ein Volk des Heiligtums, Am HaSekolah, wie es hebräisch heißt. Und die Pharisäer, die glaubten auch allem, was geschrieben steht. Die nahmen die Schrift ernst, im Gegensatz zu den Schriftgelehrten und zu den Sadduzäern, die nur die 5 Bücher Mose als Gottes Wort stehen ließen. Die Pharisäer nahmen die Gebote ernst. Sie versuchten, sie so genau wie möglich zu beachten. Sie warteten auf den Messias. Sie glaubten an die Auferstehung der Toten. Sie glaubten an ein ewiges Leben. Sie glaubten dann daran, dass Gott einmal sein Reich heraufführen wird. Ja? Und sie sprachen auch, als Jesus kam, sprachen sie mit ihm, und manche luden ihn sogar ein. Und wir denken besonders an einen Pharisäer, der zu Jesus in der Nacht kam. Das war der Nikodemus. Und bei dem er sofort bei Jesus gesagt hatte: Herr, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Er wusste, Jesus ist ein besonderer Lehrer. Sohn Gottes, das hat er nicht gesagt, aber du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Und dann sagt er: Niemand kann die Zeichen tun, die du tust. Und Jesus selbst sagt: Auf dem Stuhl Moses sitzen die Schriftgelehrten und Pharisäer. So steht es Matthäus 23. Alles, was sie euch sagen, das tut, aber handelt nicht nach ihren Werken. Das war jetzt die Negativseite bei den Pharisäern. Sie schauten auf andere herab, sie verachteten sie. Deshalb heißt es in Matthäus 23 dann auch weiter: Lebt bitte nicht so wie sie, die auf andere herunterschauen, statt ihnen zu helfen, statt sie zu evangelisieren, statt Zeugen zu sein, haben sie als Am HaAretz, als Volk des Landes, auf die Menschen heruntergeschaut. Paulus war also ein hochreligiöser Mensch gewesen. Aber, liebe Geschwister, er war nicht gläubig gewesen. Es ist ja heute so ein Irrtum, dass man denkt, religiös ist gläubig. Ich will heute eine kleine Geschichte zitieren von jemandem, der auch heute Morgen unter uns ist. Da kommt der Prediger im Seniorenkreis bei der Weihnachtsfeier neben eine Pfarrfrau zu sitzen, die als sehr fromm und als sehr gläubig gilt. Und dann fragt er frohgemut diese Frau, wie haben Sie sich eigentlich bekehrt? Und diese Frau reagiert fast beleidigt und sagt, was, bekehrt bin doch Pfarrfrau, sehen Sie doch, und so weiter. Liebe Geschwister, so antwortet ein religiöser Mensch. Ein gläubiger Mensch würde freudig seine Geschichte erzählen, was er erlebt hat mit seinem Herrn, wie das damals war, als er zum Glauben gekommen ist. Religiöser Mensch. Die meisten Menschen denken, Glaube ist Religion. Es gibt ja auch viel Positives durch religiöse Leute. Ich in meinem Leben habe auf jeden Fall sehr viel Positives erlebt mit religiösen Rektoren. Ich weiß nicht, wie es anderen gegangen ist, aber die katholischen Rektoren waren mir oft die liebsten, weil die noch wenigstens wussten, was in den 10 Geboten geschrieben steht. Religiös ist immerhin besser als gesetzlos, als antichristlich. Aber religiös rettet nicht, liebe Geschwister. Und darum geht's, und das sehen wir an Paulus sehr deutlich. Viele Menschen sind religiös, um nicht glauben zu müssen. Weil in der Religion, da gibt man Gott einen Teil seines Lebens ab, kann sehr streng sein, sehr orthodox sein, aber einen gewissen Teil behält man. Es geht nicht so in der Religion, wie es Römer 12 beschrieben steht. So begebt nun eure Leiber Gott zu einem wohlgefälligen Opfer. Das sei euer logischer, euer vernünftiger Gottesdienst, schreibt der Apostel Paulus. Das ist keine Religion. Es gibt einen Theologen, den kennen Sie alle, das ist der Karl Barth, der hat eine kirchliche Dogmatik geschrieben, ziemlich breit, also ein paar Wälzer. Und da schreibt er unter anderem diesen Satz, und da hat er recht, an der Stelle hat er recht. Religion ist Unglaube. Das ist das härteste Urteil, das ein Theologe gefällt hat über Religion, ein Theologe, der heute in der Kirche hoch beachtet ist. Und er hatte den Kulturprotestantismus und die Religiosität des Basler Bürgertums von Basel in der Schweiz kennengelernt, wie Menschen gottgläubig sein wollen ohne Jesus, Glaube ohne Kreuz, christusgläubig ohne persönliche Beziehung zu ihm, Glaube ohne Bekehrung, mit anderen Worten, die Bibel würde sagen, an dieser Stelle frommes Fleisch. Dass Menschen Glaube leben wie eine Weltanschauung, aber ohne den Heiligen Geist. Da haben Sie bei Goethe ein Paradebeispiel. Ein Mann, der fromm war, aber das Kreuz, so wie er gesagt hat, war ihm ein Gräuel. Religion, das heißt, ich will es mal anders sagen, man legt mehr Wert auf die Form als auf den Inhalt. Man legt mehr Wert auf die Institution als auf die Gemeinde Christi. Man legt mehr Wert auf äußere Ordnungen. Nicht? Da wird beim religiösen Menschen wird abgehakt, hast du stille Zeit gemacht, hast du das gemacht, hast du jenes gemacht, bist du in die Kirche gegangen, wo bist du drin, in welcher Kirche, hast du die auch unterstützt, hast du den Zehnten gegeben und so weiter. Das ist immer ein Stück auch Gesetzlichkeit. Religion, das heißt, es wird auf den Talarwert gelegt, auf Liturgien, auf Sakramente. Wissen Sie, ich habe einen Grundsatz aus der Schrift erkannt und der gilt in jeder Gemeinde. Nehmen Sie diesen mit heute Morgen. Je geistloser eine Kirche wird, desto sakramentaler wird sie. Nehmen Sie diesen Grundsatz heute Morgen mit. Je geistloser eine Kirche wird, desto sakramentaler ist sie oder wird sie. Und wir leben ja heute in einer Zeit, wo die Gesetzlichkeit mitten in der Gesetzlosigkeit eine ganz große Rolle spielt. Ich kriege das nie zusammen. Auf der einen Seite sind die Menschen furchtbar gesetzlos und machen noch das Gesetzlose zu Recht und Gesetz und verbieten das Normale und das Gesunde. Und auf der anderen Seite kommen plötzlich so Gesetze, du darfst kein Diesel mehr fahren. bin deshalb ja, weil mein Auto gerade kaputt gegangen ist, da geht es jetzt darum, was kaufen wir für eins. Und natürlich wollen wir wieder einen Diesel, weil die dauerhafter und besser sind. Aber du musst den CO2-Ausstoß reduzieren in dieser Welt. Du musst Photovoltaikanlagen auf dein Dach bauen. Du darfst keinen Atomstrom benutzen. Du musst gegendert sprechen. Ich habe neulich in der IDEA gelesen, da hat eine freie Gemeinde einen Arbeitslosentreff, ich weiß nicht, ob das auch gelesen habt, von der Diakonie beherbergt. Und das Diakonische Werk hat eine Zeitschrift und da sollten diese Geschwister aus der Gemeinde ihre Erfahrungsberichte da schreiben. Und die haben das getan und dann ging der Brief zurück unter dem Vermerk, ihre Sprache ist nicht gendergerecht. Die durften diesen Bericht nicht veröffentlichen, weil die Redaktion beschlossen hat, in unserer Zeitschrift wird nur noch gendergerechte Sprache hier angewandt. Wie viele Gesetze gibt es in unserer Zeit? Zu unserer Zeit, wo wir jung waren, da hieß es, du musst gegen den NATO-Doppelbeschluss kämpfen, sonst bist du kein guter Christ. Oder ich weiß auch noch gut, wie manche Kollegen Soldaten in Uniform nicht getraut haben und lauter solche Scherze. Wie viel Gesetzlichkeit ist schon in der Welt, Geschwister? Was ist da schon in einer gesetzlosen Welt? Und ich kriege das nie zusammen, wie man auf einer Seite gegen jede Zucht und Ordnung ist und auf der anderen Seite echter Glaube am Wohlverhalten gegenüber Menschensatzungen in kleinkarierter Gesetzlichkeit festgemacht hat. In der Pfalz hat ein Pfarrer ein Buch veröffentlicht, das heißt, du sollst nicht atmen, ja, weil man CO2 ausstoßen würde, muss man aufpassen. Du sollst nicht atmen, können Sie mal lesen in dieser Beziehung hier. Bei Paulus war es genauso. Er war auf der einen Seite ein Mann, der das Gesetz ganz genau beobachtet und beachtet hat. Aber wenn wir Apostelgeschichte 9 lesen, warum wollte er denn nach Damaskus? Es ging doch um was ganz anderes. Er war unterwegs mit einem Mordplan gegen Christen. Es ist interessant, wie die das zusammengebracht haben. Gesetz auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Mordplan gegen Christen. Jesus sagt einmal, dass es Gesetzesleute gibt, die es fast als einen Gottesdienst oder als einen Gottesdienst ansehen, wenn sie Christen verfolgen, wenn sie Christen umbringen, wenn sie Christen Leiden bringen. Und das haben wir auch in der Lesung gehört. Deshalb bringt Paulus hier diesen Schriftbeweis im Galaterbrief. Die Hagar, der Ismael, der nach dem Gesetz geboren ist, ja, was damals üblich war, dass wenn eine Ehe kinderlos war, man sozusagen eine Leihmutter hatte, in der Antike, so eine Art Leihmutter mit der Magd, ja, dass das angewandt wurde, das Gesetz, obwohl Gott eine Verheißung gegeben hat. Und es zeigt, dass das Gesetz immer im Menschlichen, im Fleischlichen gründet und nicht im Geistlichen. Ja? Paulus konnte nicht verstehen als frommer Jude, wie kann man an einen gekreuzigten Gott glauben? Oder wie kann ein Zöllner vor einem Pharisäer Gnade empfangen? Wie kann jemand genauso gut sein vor Gott wie ich, der ich die Gebote halte? Und es geht bis zum heutigen Tag. Der Ismaels Weg kann den Isaaks Weg nicht begreifen und nicht verstehen. Das Fleischliche kann Geistliches nicht verstehen. Das steht auch immer wieder in der Schrift und das lesen wir in der ganzen Kirchengeschichte. Ich habe neulich mal wieder das Buch von Jakob Schmidt in die Hand genommen, Siegerländer Rektor gewesen. Die Gnade bricht durch, es geht um die Erweckungsgeschichte des Siegerlandes in diesem Buch. Und da schüttle ich dann manchmal den Kopf, wenn ich mir überlege, wie war das im 18. Jahrhundert dort? Alles war im Privathaus erlaubt. Kartenspielen, tanzen, blöde Witze erzählen. Aber Bibelstunde halten, das war verboten. Das durfte nur der Pfarrer halten. Und wie viele Pfarrer haben damals die Gläubigen wegen angezeigt, weil sie Bibelstunden in ihrem Wohnzimmer gehalten haben. Das muss man sich an den Kopf langen als Christ, wenn man so etwas liest. Oder letzte Woche habe ich einmal wieder Jakob Vetters Lebensgeschichte gelesen, der Gründer der deutschen Zeltmission. Er hat einmal zu Anfang der Zeltmission in Köln evangelisiert. Und Köln, ja, da. Zentrum des Katholizismus. Und da haben schon die Brüder gesagt, Jakob Vetter, wenn du nach Köln kommst, nichts gegen die Maria sagen. Bitte nichts gegen die Maria. Und dann hat er auch ziemlich es durchgehalten, aber an einem Tag ist ihm doch was rausgerutscht. Und da hat er in der Predigt gesagt, dass wir alle eben das Blut Jesu zur Vergebung unserer Sünden brauchen. Unter anderem auch die Maria, die braucht das auch. Und dann ist er angezeigt worden, da gab es eine Amtsgerichtsverhandlung wegen Gotteslästerung. Muss man sich mal vorstellen, ein Evangelist wird wegen Gotteslästerung angezeigt. Der Amtsrichter, ein weltlicher Richter, der war etwas vernünftiger und hat ihn dann freigesprochen. Geschwister, ist mir auch schon gegangen so in der Kirche, dass mir gesagt wurde, sie sind nicht bekenntnisgemäß, obwohl ich seit 1992 tätig war, in der Bekenntnisbewegung kein anderes Evangelium. Wissen Sie, das ist Gesetz. Form ist wichtiger als der Inhalt. Da ist einer am Teich Bethesda, der ist 38 Jahre lang gelähmt, der liegt da und jetzt kommt Jesus und er wird geheilt. Und am Sabbat geheilt. Warum? Das ist das Schönste, gerade am Sabbat, an dem Tag, wo eigentlich die Erinnerung ist an die Zeit, wo noch alles in Ordnung war, wo noch kein Sündenfall war, da wird der Mann geheilt. Und dann läuft er heim und nimmt seine Matte unter den Arm. Und da begegnen ihm die Schriftgelehrten und freuen sich gar nicht, dass da einer gesund wird nach 38 Jahren. Die fragen ihn nicht, warum kannst du jetzt auf einmal laufen oder warum ist das jetzt so mit dir? Sondern das Einzige, was die zu sagen wussten, ist, ziemt dir nicht am Sabbat dein Bett zu tragen. Nicht? Das ist traurig, sowas. Oder jetzt im Flutgebiet, meine Tochter, die ist gerade 3 Tage im Flutgebiet da im Ahrtal und gräbt Weinflaschen aus in einer Weinhandlung und fährt den großen Radlader da von den großen Baustellen, geht dort alles nach kurzer Einweisung, Notgegend. Und da kommen doch Leute von einer gewissen politischen Richtung und sagen, sie dürfen das Bachbett nicht ausbaggern, könnte ja sein, dass da Vögel nisten. Wenn da überhaupt noch einer lebt von den Vögeln nach dieser Flut, von der Brut. Also man muss sich wundern, religiös sein heißt immer, Geschwister, unter Gesetz stehen. Wie Ismael, wie Hagar, nicht Kind sein, sondern Knecht. Und wir als gläubige Leute, ich hoffe, dass wir alle keine Gesetzesleute, keine Menschen sind, die jetzt religiös sind. Wir können uns als gläubige Leute unter Gesetz stellen. Das macht uns nichts aus. Es macht mir nichts aus, wenn ich in der Heilsarmee zu Gast bin, auf Schnaps oder auf Wein zu verzichten. Es macht mir nichts aus, wenn ich in Bayern bin, da wollen die Liturgie singen. Fertig kriegen sie die Liturgie gesungen. Ich kann's. Der Herr sei mit euch, stimmt's, Jakob, so heißt. Ja. Und mit deinem Geiste, Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Geht, ich kann's, wenn's gebraucht wird. Ich kann mich unter Gesetz stellen, aber ich muss mich nicht unter Gesetz stellen. Das ist der Unterschied zwischen dem religiösen Gesetzesmenschen, der nicht in die Freiheit in Christus Jesus hineingehen kann, ohne gesetzlos zu werden. Das ist der Unterschied. Und da hat Gott beim Apostel Paulus beispielhaft eingegriffen. Nicht? Der Gesetzesmensch begegnet Christus und das wollen wir jetzt im zweiten Teil betrachten. Es ist ein Wunder, immer ein Wunder, wenn sich ein Mensch bekehrt. Wir können nicht damit rechnen, dass wir unseren Glauben automatisch auf die Kinder und auf die Enkel vererben. Das geht nicht. Es ist immer ein Wunder und immer eine persönliche Sache, wenn Christus einen Menschen zum Glauben bringt. Das kann keine Gemeindeaufbaustrategie, das kann keine Erziehung, das kann keine Argumentation. Und wo wir uns der Welt anpassen und meinen, wir gewinnen die Leute, da kommen wir nur noch weiter weg, Wir können eben aus einem Fahrrad keine Schreibmaschine machen, wie wir mit menschlichen Methoden, Verstand und Wissen und so weiter Menschen zu Christen machen wollen. Wir können das nicht einmal, wie gesagt, bei Frau und Kindern tun. Wir können das nur, und das habe ich oft genug erlebt, dass es Eltern mit Strenge und Güte versucht haben, aber es ist immer ein Wunder, wenn es uns der Herr schenkt. Und wir können aber, das ist das Große, was uns die Schrift sagt, wenn Gott es schenkt, durch unser Zeugnis einen Menschen ins geistliche Leben hineinzeugen. Das können wir. Und Gott hat 1000 Wege, in das Leben eines Menschen einzugreifen. Und einer ist der, wie er beim Apostel Paulus hier eingegriffen hat, als er mit Briefen nach Damaskus, Vollmachtsbriefe, dass er hier Jünger des Herrn verhaften darf. Und Jesus tritt ihm, der auferstandene Herr Jesus, in den Weg hinein. Und das Erste, was passiert, er fällt um, Geschwister. Jesus ist nicht der Kumpel, der nebendran sitzt. Jesus ist nicht der Freund, über den wir einfach so verfügen können. Allen denen, denen er erschienen ist, die sind zunächst einmal auf die Erde gefahren. Der Apostel Johannes in der Offenbarung 1. Lag zu seinen Füßen wie tot. Schrecken gekriegt, als er die Größe des auferstandenen Herrn gesehen hat. Es ist gut, dass Gott uns manchmal nicht alles zeigt. Das würden wir erschrecken, auch vor uns selber. Oder wie die Jünger am Berg der Verklärungen, Matthäus 17, die fielen vor dieser Offenbarung, vor dieser gewaltigen Offenbarung nieder. Das zeigt uns, Jesus ist kein Spielkamerad für uns. Ja? Und dann spricht er ihn an, Saul, Saul, zweimal mit Namen, da wird es ganz wichtig. Samuel wurde zweimal mit Namen angesprochen, Mose wurde zweimal mit Namen angesprochen und so weiter in der Bibel. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Interessant, da steht nicht Saul, Saul, was verfolgst du meine Leute in Damaskus? Was verfolgst du meine Gemeinde? Es heißt, was verfolgst du mich? Und das ist was ganz Tröstliches, liebe Geschwister, dass unser Herr es wahrmacht, was er gesagt hat. Wer nun mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem Vater im Himmel und vor seinen Engeln. Und den will ich auch bekennen vor denen, die uns verfolgen. Wer Christus verfolgt oder Christen verfolgt, der hat es dann immer auch mit Christus selbst zu tun. Und das ist unser Trost. Wenn man uns Unrecht tut, wenn man uns verfolgt. Und was haben wir, jeder von uns sicher da alle seine Erfahrungen gesammelt, da bekennt er sich zu seinen Leuten. Er nimmt nicht immer die Verfolgung von uns, aber er bekennt sich zu uns. Das hat er versprochen, weil wir verbunden sind mit Jesus. Und da sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 12 und an anderen Stellen später selber, dass wir verbunden sind wie Haupt und Gliedern. Wir haben sie vor ein paar Wochen, haben sie mir Implantate eingepflanzt. Ja. Es tut hinterher ein bisschen weh, wenn die in den Oberkiefer in die Winde reinschrauben. Und, ja. Aber es hat ja nur der Zahn wehgetan. Der andere, der Rest des Körpers, der hat ja alles machen können. Ja, so einfach ist das nicht. Nur das bisschen, was da oben gemacht wurde, das hat den ganzen Körper in Mitleidenschaft gezogen. Da war Kopfweh und da hat es reagiert. Der ganze Körper. Und wenn mir ein Stück Holz im Wald auf den Fuß fällt, ist ja nur der Fuß, der ist ja weiter unten, da spürt man nichts, da geht es nicht. Ja, dann ist mir es mal so passiert, dass ich eine ganze Woche lang krank gemeldet war, weil ich kaum mehr laufen konnte und Schmerzen hatte und deshalb mich auch im Schuldienst nicht mehr konzentrieren konnte. Das war weg. Wenn ein Glied leidet, dann leidet eben der ganze Körper mit. Und wo der kleine Finger angegriffen wird, da leidet auch das Haupt mit. Und das ist auch hier an dieser Stelle so, dass der Herr dem Paul, dem Saul damals noch gegenübertritt und sagt, was verfolgst du mich? Nicht? Die Finsternismächte, die werden zwar Christi nicht habhaft, die kommen nur an seine Leute, aber deshalb sind sie auch noch wütender. Und diese Frage, Saul, Saul, was verfolgst du mich, stellt seinen Plan in Frage, jetzt nach Damaskus zu gehen und da Leute zu verhaften, Christen zu verhaften und zurückzugehen nach Jerusalem, das stellt seinen Plan in Frage. Auf einmal wird der Mann Saul, trotz seines theologischen Wissens, trotz seiner Vollmacht, die er vom Synhedrium in Jerusalem hat, in Frage gestellt. Bekehrung stellt mich in Frage. Die stellt mein bisheriges Leben in Frage. Lebst du so, wie es Gott gefällt, um mich umzuformen? Es ist ja heute so üblich, dass man den Leuten erzählt, komm zu Jesus, wie du bist, fertig. Der Satz stimmt, aber da gehört noch ein zweiter dazu. Komm zu Jesus, wie du bist, damit er dich verändern kann. Nehmen Sie das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, da hat zwar, das würde jetzt der Gesetzesmensch sagen, da hat der Vater nicht gesagt, geh mal erst zum Schneider, kauf dann einen Anzug und iss erst mal was, dass du nicht so ausgehungert da vor mir stehst und geh erst mal baden und so weiter. Nein, er durfte so kommen, aber das Erste, was der Vater getan hat, nachdem er ihn in die Arme geschlossen hat, bringe das gemästete Kalb, bringe das Gewand, bringe den Ring und so weiter. Ja, nicht? Um zu verändert zu werden. Jesus stellt unser Leben durch diese Sache zuerst einmal in Frage. Nicht? Das Licht vom Himmel, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und der Saul reagiert richtig, er fragt, wer bist du? Er sagt nicht, das interessiert mich nicht oder so. Und dann bekommt er die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und das ist eben, ja, da kommt jetzt sogar eine Redensart her, die wir kennen, es wird schwer, wieder den Stachel zu legen. Ja? Es ist schwer, es tut weh. Da kommt man in Schmerzen hinein. Und die nächste Frage, was willst du, dass ich tun soll? Das ist auch sehr wichtig, wenn Jesus in unser Leben hineinkommt, dass wir dann fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Er wird uns nicht unser ganzes Leben aufzeigen. In der Bibel ist es oft so, auch hier ist es so, dass er uns immer nur auf den nächsten Schritt vorbereitet. Das können Sie noch besser lesen in Apostelgeschichte 8 beim Kämmerer aus Äthiopien. Ja, da bekommt der Philippus zunächst den Auftrag, geh auf die Straße, die da heißt, die Gerade. Dann bekommt er den Auftrag, halte dich zu diesem Wagen, als der Wagen kommt. Und dann weiß er ja, um was es geht, als er den Kämmerer, den Jesaja 53, lesen hört. Die haben ja laut gelesen damals, nicht? Und so ist es hier auch. Er bekommt zunächst einmal einfach den Auftrag, geh in die Stadt hinein. Und da ist ein Jünger namens Ananias und so weiter und so fort. Das ist das Erste, liebe Geschwister. Das Zweite, was hier gesagt wird, oder das Dritte schon, er wird blind. Ne? Er wird blind auf einmal. Ein Pharisäer, der das ganze Gesetz studiert hat und das Gesetz kennt, ein blinder Blindenleiter, so sagt ja auch Jesus, das sind blinde Blindenleiter. Nicht? Und Geschwister, mir fällt auch noch an dieser Stelle auf, er begegnet Jesus persönlich, als er da angesprochen wird. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist eine persönliche Begegnung, nicht aus zweiter Hand. Bekehrung ist immer eine persönliche Begegnung mit Jesus. Es hat mal ein Bruder gesagt vor über 100 Jahren, der besonders vollmächtig war, als die Menschen Scharen zu ihm strömten, hat er gesagt, ich nenne ihn jetzt mal Meier, ja, also den Meierlaster bitte hier, aber der Herr Jesus nehmt er mit. Und wenn wir die Väter lesen und wenn wir Zeugnisse der Väter lesen, dann geht es immer nur darum, wie hat Jesus sich in den Vätern verherrlicht. Aber es ist wichtig, dass wir die gleiche Erfahrung auch selber machen. Das hat der Thomas gewusst. Der wird ja oft verurteilt als der ungläubige Thomas, war er sicher auch. Er war auch ungläubig. Aber eines war am Thomas gut gewesen. Er wollte dieselbe Erfahrung machen, die die anderen Jünger gemacht haben. Er wollte Jesus selber sehen. Ja? Und das ist das Gute, wenn Menschen bekehrt sind, dann wollen sie Jesus sehen. Dann wollen sie nicht erst eine Institution sehen. Institution kann nur dazu dienen, eine Gemeinde, um Jesus groß zu machen, als Mittel zum Zweck. Wir haben es auf der Fahrt hierher das große Beispiel von Wilhelm Busch erörtert, der gesagt hatte, das sind wie Gerüchte und wenn das Haus fertig ist, wird es abgebaut, das Gerücht. Es geht also nicht darum, dass wir das Gerücht anschauen und das Gerüst studieren und das Gerüst verehren, sondern dass wir dort mit Jesus unsere Erfahrung machen wollen, dass er uns führt. Und jetzt wird er blind, nicht? Jesus muss uns manchmal die Brille absetzen. Ich meine jetzt im übertragenen Sinn, nicht im wörtlichen Sinn. Jeder bringt ja so ein gewisses Vorverständnis von dem mit, was Glaube ist und was Christsein ist. Ja. Und da sagt der Katholik, ja, ich nehme Jesus auf am Sonntag in der Messe, wenn ich das die Hostie aufnehme, nicht? Und der Reformierte, der hat dann seine Prädestination und der andere hat wieder was anderes. Ihr Lieben, es ist wichtig, wenn wir zum Glauben kommen, dass Jesus uns zuerst einmal die Brille unserer religiösen Vorprägung, in der wir drin waren, absetzen kann, damit er selber uns belehren kann. Der Apostel Paulus war ein Schüler des Gamaliel und er hatte natürlich die Brille des Gamaliel aufgehabt, weil er sein Schüler war. Eines meiner schönsten Erlebnisse war, als einmal ein Schuldekan gewählt wurde. Und da war die Synode, da hat sich vorgestellt als Kandidat und die Synode, die hat dann Fragen stellen dürfen. Und da war eine besonders intellektuelle Frau dabei. Und die fragte ihn, sagen Sie mal, Herr Sowieso, welche Theologen haben Sie denn im Studium geprägt? Und da stand der gute Kollege, hat immer so die Hände gerungen, sich so hin und her bewegt. Es war ein sehr bedächtiger Mann gewesen. Und dann sagte er, ach, wissen Sie, eigentlich hat mich Jesus geprägt. Und das ist die richtige Antwort. Wir sind geprägt von Christus. Und deshalb muss unser Herr manchmal diese Brille aufsetzen, die wir aufhaben. Die rote, die grüne, die blaue, die braune oder die gar nicht getönte, was weiß ich, die dann vielleicht zu groß ist, weil wir alles verschwommen sehen. Die muss er absetzen, damit wir ihn sehen und nicht das Drumherum. So war es beim Apostel Paulus auch. Der Selbstständige, der alles wusste und alles konnte, muss sich führen lassen durch erfahrene Brüder. Nacharbeit, das ist wichtig, wie eine Evangelisation. Wir brauchen Seelsorge. Und der Ananias, gut, es wäre noch einmal ein anderes Thema, das lassen wir heute, wie der zubereitet wurde dafür, was er an Paulus für einen Dienst tun durfte. Der stand wahrscheinlich auf seiner schwarzen Liste, das kann man sich gut vorstellen. Und das war aber auch für ihn jetzt ein Glaubensakt, den Saul als Bruder anzunehmen. Nicht? Wir müssen solche Ananias-Leute werden, die da sind, die sich gebrauchen lassen. Paulus war auch noch nicht fertig und perfekt. Wir lesen, dass da, ich habe schon gesagt, ein Schritt nach dem anderen erst kommt, dann wird er zum Ananias gebracht und so weiter und so fort und dann Stück für Stück ihm alles gezeigt. Wenn ich mich in meinem Leben zurückerinnere, dann muss ich sagen, hätte Gott mir alles gezeigt, damals schon, was in 30, 40 Jahren sein wird, es wäre vielleicht zu jener Zeit eine Überforderung für uns gewesen. Es geht, wie gesagt, Schritt um Schritt. Und noch ein letzter Punkt. Ein Baby, wie gesagt, ist eben noch nicht fertig. Und auch wir sind, wenn wir zum Glauben kommen, nicht perfekt und nicht fertig. Paulus schreibt an einer Stelle im Philipperbrief, dass er ihm nachjagt, nachdem er von Christus Jesus ergriffen ist. Nicht, dass er es schon ergriffen hätte. Er jagt ihm nach, nachdem er von Christus ergriffen wurde. Und noch etwas, wie gesagt, dazu ein letzter Punkt. Er wird nicht sofort vor die Leute gestellt. Nicht bekehrt und sofort vor die Leute gestellt. Das ist ja heute üblich. Ja? Wenn sich ein Schauspieler bekehrt, Politiker, Wirtschaftsmann, manchmal auch ein Verbrecher, dann ist es sofort üblich, den vorzuführen in einer Glaubenskonferenz. Geistliches Baby noch, aber vorgeführt hier. Paulus ist durch eine lange Schule gegangen. Er schreibt davon im Galaterbrief, Kapitel 1. 3 Jahre in Arabien, 3 Jahre, langer Weg, muss in die Schule Jesu hineingehen, liebe Geschwister. Auch wenn es hier damals, er predigte zwar in den Schulen, aber es war nicht so einfach, gleich die Leute vor, bekehrte Leute einfach vor die Menschen zu stellen. Denn wir wissen, im Anfang, der Mensch beginnt als pflegebedürftiger Säugling sein Leben, der erst gebadet werden muss, der erst sprechen lernen muss und vieles andere. Ja? Und der Apostel Paulus, er musste auch durch diese Schule hindurchgehen. Die kann manchmal länger, die kann manchmal kürzer sein. Aber er wurde nicht sofort vor die Leute gestellt und er hat nicht sofort seine Briefe geschrieben. Geschwister, nehmen wir auch das vom Apostel Paulus mit, dass wir nicht zu bald jemanden einsetzen zum Predigtdienst, zum Zeugnisdienst. Ich war froh, dass ich die ersten Jahre, als ich im Glauben war, das nicht tun musste, sondern dass ich erst einmal lernen durfte von alten Brüdern, die bei uns in der Stunde damals waren. Ja? Liebe Geschwister, nehmen wir mit religiös und Glauben. Das sind zwei paar unterschiedliche Sachen. Der religiöse Mensch, der ist in seinem alten, unwiedergeborenen Ich, ist er Vertreter einer Institution oder Religion, der hängt am Gefäß mehr als am Inhalt und der gläubige Mensch, dem Jesus persönlich begegnet ist. Paulus, das beste Beispiel dafür. Keine Erziehung gehabt in christlicher Weise, nur in jüdischer. Keine Missionsstrategie, kein menschlicher Plan kann Menschen zu Christen machen. Nur ein Herr, der uns sagt, er hat uns erwählt, ehe denn der Weltgrund gelegt war. Und das kann der Apostel Paulus dann später auch für sein eigenes Leben sagen. Nur unser Herr kann aus einem Saulus einen Paulus machen. Und das gilt auch heute. Nehmen wir es mit. An der Stelle sage ich Amen. Ich hätte noch viel dazu zu sagen, aber die Zeit ist um. Wir wollen noch still werden und beten. Herr Jesus Christus, du Haupt deiner Gemeinde, du König Israels und du Herr der Welt, wir danken dir, dass du dir deine Leute holst. Du hast auch den Saul von Tarsus geholt als vollmächtigen Zeugen, als Grundpfeiler deiner Gemeinde. Wir danken dir, dass du in sein Leben ganz persönlich eingegriffen hast. Wir danken dir, dass du ihn verändert hast. Und wir bitten dich, verändere du auch uns immer mehr in dein Bild hinein. Und wo wir dir noch nicht gehören, wo wir nur religiöse Leute sind, da begegne uns durch deinen Heiligen Geist und mach dein Wort an uns und in uns lebendig. Wir bitten dich darum, lieber Herr, führe uns auch weiter in deinem Wort, dass wir die Zeitereignisse, die uns begegnen und umgeben, in dem Licht deines Wortes sehen dürfen und bei allem Betrüblichen dann auch Freude empfinden dürfen, weil wir wissen, dass du nah bist und dass es die letzte Zeit ist und du bald kommen wirst und uns alles das, was wir erleben, daran erinnert. Und deshalb lasst uns auch miteinander froh an deiner Hand weitergehen in die herrliche Zukunft, die du deinen Kindern verheißen hast. Lass uns das bezeugen und davon reden und andere dazu einladen. Bitten dich auch in der kommenden Woche, zeig uns, wo wir Zeugnis geben können für dich, aber auch gib uns die Weisheit, dies mit richtigen Worten zu tun, die du uns lehrst, und zeige uns auch die Orte, wo wir schweigen müssen oder wo wir vorsichtig weise sein sollen. Herr, du weißt es, und wir bitten dich darum, dass wir alles, was uns begegnet in der neuen Woche, aus deiner Hand nehmen dürfen. Und wir wollen all das, um was wir jetzt gebeten haben, zusammenfassen in das Gebet, das du, Herr Jesus, deine Jünger zu beten gelehrt hast. Und wollen miteinander beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns hingehen im Frieden und mit dem Segen unseres Gottes, um den wir bitten wollen. Herr, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Herr, lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht auf uns und gib uns Frieden. Amen.